Ça fait lange nicht mehr. Ein Déjà-vu.
Sehr schön.
So.
Schlechte Laune oder was?
Alles gut, fantastisch. Déjà-vu, das ist das Stichwort.
Ja, so ist es.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine brandneue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Jimmy an den Manette.
Hallo.
Und Raoul am Lenkrad.
Hey.
Gedächtnis ist schon was Fantastisches.
Ja, ja, ja.
liebe Zuhörer, lassen Sie sich nicht stören. Wir quatschen und spinnen einfach. Aber okay, nein, wir sind wieder bei dem bewährten Format. Sechser bis in den Himmel oder wie das? Sechser, gib mir sechs oder noch mehr.
Ja, also es geht um sechs Stücke, die wir immer spielen, um eine Sendung einzulösen, wo wir Stücke, die wir nicht unbedingt in andere Sendungsformate reinbekommen, präsentieren können. Oder wenn wir aktuell was unbedingt spielen wollen, dann hat jeder von uns zwei Stücke in der Sendung, die er präsentieren kann. Das macht dann sechs Stücke in Toto. Und so sieht's aus. Und wie wir die diesmal dann benennen, das müssen wir mal gucken. Aber irgendwas mit sechs, also S-E-C-H-S wird es sein. Und man hat mir zugetragen, ich fange an.
Und Raoul darf heute gar nicht.
Doch, doch, doch. Ich hoffe schon. Ich habe zwei Schätzchen mitgebracht.
Okay. So. Ja. Also, meine Wenigkeit fängt an und ich bringe etwas, was zum Sommerwetter passt. Und der übersetzte Titel heißt Barfuß, und zwar auf Kroatisch. Das Lied ist von 1964 in Jugoslawien aufgenommen, in Kroatien aber, sprich Zagreb. Bossa Noga heißt das Stück. Und die Künstlerin, die es vortragen wird, heißt Zdenka Vucković, die übrigens auch als Alias Inga Kavor im Programm hatte und 1942 geboren, bis 2020 gelebt, eine über 60-jährige Gesangskarriere hingelegt hat. Und wir hören mal in das Stück rein und erfreuen uns an einem Beispiel von vielen für ein Bossa Nova-Stück aus Jugoslawien. Bitteschön.
Pragu ljubavi sam srela njih, u pjesku pisali su divan stih. Taj mali dvorac kao stvarno stajao je tu, bosonoga je zvao nju. Po tankim glasićima pamtim njih, po svojoj iskrenosti njihov stih. U sjaju očiju su sreću pročitali su, bosonoga je zvao nju. I nisu bili svjesni da u igri su našli ljubav, ljubav koja živi u kolačićima pjeska tog. A danas ponovno sam srela njih, kad pjesak zameo je njihov stih. Dva tužna lica sa svim strana stajala su tu, bosonoga je zvao.
Ah, grausam hier rausgehen zu müssen. Wir sind im Sommerfeeling. Wir sind bei Barfuß auf Kroatisch. Bossa Noga von Zdenka Vucković. Was sagt ihr?
Es funktioniert!
Yes!
Nein, das ist toll. Also ich finde, ich finde, man erkennt definitiv Bossa Nova im Hintergrund, aber doch mit einem anderen Klang und anderer Farbe, eine Sprache, die so flüssig genug ist, um die Dynamik von der Bossa Nova doch abzubilden, aber auch mit einer etwas anderen Farbe und Leichtigkeit, Barfuß, Wasser, Eiscreme oder auch doch ein Wein oder ein Bier, ich weiß es
vielleicht
nicht.
Vielleicht auch Sonnencreme.
Sonnencreme auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und schön, eine schöne Seite von auch von ehemalige Jugoslawien, beziehungsweise Kroatien. Sehr schön.
Mhm. Ja, wir steigen so ein in die Tiefen der 60er. Es hat mich auch an deutschen Schlager durchaus erinnert.
Also, du meinst Chanson?
Eine Chanson. Chanson ist ja, die Franzosen haben ja ein Problem mit dem Begriff Chanson, wie wir gelernt haben.
Weil eigentlich nicht.
Sagen wir mal, so ein bisschen was wie künstlerischer Schlager würden wir deutsche Chanson sagen.
Für sie ist es nur wieder ein Lied. Für also. Uns ist es etwas Künstlerischeres im Lied.
Alles klar.
Wir dichten das rein.
Ich könnte auch eine Katharina Valente mit dem 60er-Jahre deutsche Schlager dazu mir denken. Perfekt produziert, Riesenorchester. Das waren andere Zeiten noch, ja. Was für ein verblüffender Einstieg, wirklich.
Ja, was mich hier begeistert ist, also dass die tolle Produktion mit unterschiedlichen Liedteilen, die dann orchestral oder mit Männerchor, Vibraphon ist am Start, produziert werden. Wie gesagt, 1964 in Zagreb offensichtlich veröffentlicht. Das Ganze ist erschienen auf einer 10-Inch in der Serie Zagrebački Festival, wenn ich das richtig ausspreche, auf dem Label Jugoton. Und ja, das ist ein Beispiel für viele, für die Freude an Bossa Nova in Jugoslawien. Und die Künstlerin hat auch auf einer Compilation, auf der man das Stück zum Glück auch findet, die 2025 veröffentlicht wurde, nämlich auf der Compilation Jugoton Bossa Nova Brazilian Wave in Jugoslavia 1963 bis 1983. Auf dem fantastischen österreichischen Label Everland Music, wo es auch Doppel-LPs mit funkiger Musik gibt. Also unbedingt mal ansteuern. Bandcamp-Page gibt's natürlich. Dass man da ja sich fallen lässt. Schon das Cover dieser Doppel-LP, dieser Compilation ist sensationell gut. Gibt eine schöne Coverversion von Desafinado oder wie man das ausspricht, von Jobim, von Frau Vucicovic alias Inga Kabor. Und wie gesagt, über 60 Jahre hat sie gut performt, hat 71 den Komponisten Krešimir Oblak geheiratet und wie gesagt, ist leider 2020 gestorben, aber hat allein mit so einem Stück etwas hinterlassen, was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Uns auch.
So, und damit bin ich mit meinem ersten Song auch schon durch.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nochmal hier den Hinweis bei Bandcamp mit dem Code WMRUV kriegt man 5% Rabatt, aber allerdings erst ab einem Einkaufswert von 1.000 Euro.
Also wer es glauben will, bitteschön. Ja. Aber also ich unterschreibe das nicht. Was immer reinkommt, dafür kommst du auf.
Genau. So. Ja, genau. Ich vielen Dank für dein Vertrauen. So. es geht ja weiter mit Kim Gordon.
Anna. Ja.
Siehst du?
Die hat ein neues Album vor kurzem rausgebracht.
Ja,
ne?
Im März, Play Me, März dieses Jahres. Und genau, es gibt für unsere interessierte Hörerinnen und Hörer im Moment ein sehr schönes Konzert von ihr auf Arte zu sehen in Paris. Auch spannend, weil tatsächlich die hat eine Frauenband und das ist sehr gut abgenommen, das Konzert. Zum einen und zweitens sind die Songs signifikant unterschiedlich gespielt im Vergleich zu dem Studioalbum. Deshalb finde ich es spannend. Und bevor ich zu dem Album komme, genau, also Kim Gordon, bekannt als die Sängerin, Bassistin von der Kultband Sonic Youth aus New York aus den 80er Jahren überwiegend. Mit Thurston Moore und Lee Ranaldo. Und wie gesagt, durch ihre Musik versteht man auch besser, was die da wirklich für eine Kraft und Inspiration und Kreativität auch in dieser Band hatte. Aber Kim Gordon ist ja nicht nur Musikerin, die macht sehr viel auch mit Kunst und bereitet Ausstellungen. Die ist sowieso in New York eine sehr influential Figure in der Mode, aber auch als Feministin, also auch als starke Frau und Vorbild. Und und die hat unverwechselbare Stimme, unverwechselbare Musik. Und ich würde sagen, wir hören erstmal in dieses Stück Play Me. Nicht direkt von Anfang an, da hat eigentlich wir müssen noch eine kurze Ausschnitt abspielen. Der Beginn ist spannend, aber das 30 Sekunden mit einer Männerstimme, die sehr gut ist, aber das wäre zu lang. Also
wir spielen, du machst die 30-Minuten-Version.
Genau, die 30-Minuten-Version. Und das heißt, wir haben ganz viel Zeit reinzuhören. Turn out the lights, neon cowgirl. You like Easy Rider, 70s hippie, spring pop, chill vibes. Feel free, stand up, hold the line. Play me, play me, feel free. Hey, come on, play me, play me. Rich popular girl, villain mode, jazz in the background.
Ist ja fast Hip-Hop.
Ja. 73 Jahre alt ist sie.
Also ich fand jetzt dieses Rhythmus-Konzept also überraschend, weil man das natürlich mit anderen Klängen sonst verbindet, wenn es um Kim Gordon oder Sonic Youth geht. Aber wie gesagt, offensichtlich immer noch energetisch am Start, die Frau. Aber für mich überraschender Sound jetzt hier.
Ja.
Der Gesang aber wieder gut. Und die, also muss man sich darauf einstellen. Sie hat bestimmt irgendwas dazu gesagt, was sie mit dem Album oder was.
Ja, genau. Das ist ein sehr elektronisches Album und mit sehr viel Biss, finde ich. Und wie gesagt, das ist. Der Gesang ändert sich nicht so, das ist ja eher Gesang, also manchmal ein bisschen mehr, vielleicht wieder mehr gesungen, aber es ist von der elektronischen Zusammensetzung, wir können hier noch ein kleines Stück hören, sehr vielfältig, sie arbeiten mit sehr vielen Künstler und Künstlerinnen zusammen. Und mir gefällt dieses Album sehr gut. Es hat eine, also sprachlich finde ich sehr spannend, wie dieser singt. Und ich empfehle jedem, sich diese Konzert auf Arte sich anzuschauen. Warum? Weil die Lieder, finde ich, mehr Vibe bekommen. Sie live zu sehen ist einfach unglaublich. Also die, was sie noch strahlt und ja, sehr viel Präsenz, starke Stimme und tolle Frau, finde ich, nach wie vor.
Mhm. Ich kenne das Solowerk von ihr nicht. Also ich bin auch nicht der größte Sonic Youth-Kenner, muss ich auch sagen. Aber viele Sachen habe ich natürlich durch dich in den letzten Jahren kennengelernt. Ist das Album für Sie auch eher ungewöhnlich? War das Vorgängeralbum anders?
Naja, also ich glaube, das elektronischen. Diese Frage ist für sie schwierig, weil ich glaube, sie hat keine Regel letztendlich. Sie macht ja sehr freie Musik. Das andere Album war auch schon nicht ganz, was man von Sonic Youth kennt. Das hier ist sogar meiner Meinung nach bisschen konsensfähiger, also durch diese Hip-Hop, also in diesem Stück, es ist ja nicht komplett, aber hat ein bisschen mehr, ich glaube, es ist zugänglicher als No Home Record. Das Album von 2019 war eigentlich ihr erstes Solo-Album. Ich glaube, es ist mir jetzt die Ehre, dir den Stab weiterzureichen.
Ah, danke, danke.
Und sehr schön. Ich bin gespannt auf dieses Stück, was du jetzt gleich
vorspielen möchtest. Das, was ich jetzt mache, wird vielleicht nicht ganz überraschen, weil wir haben halt die erste Hälfte des Jahres rum. Deswegen können wir uns mal so ein bisschen gemeinsam das musikalische halbe 2026 anschauen. Also eigentlich wie bei mir ähnlich wie letztes Jahr, so richtig knaller Alben der ersten 6 Monate habe ich nicht gehört, aber Dankeschön. Aber ich will mal so ein bisschen Name-Dropping machen à la Jim. Boards of Canada haben ein neues Album, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, nach, ich glaube, sogar 13 Jahren mal wieder ein Album. Das ist einer der großen Independent-Bands aus Kanada, ne? Boards of Canada.
Ja, mit so einem elektronischen Sound und Groove-Konzept bekannt.
Okay, dann haben wir die Lemon Twigs, die ich ja sehr toll finde, die allerdings auch wieder das machen, was sie auf den letzten drei Alben machen. Die Black Keys haben ein neues Album rausgebracht, was ganz gut und kantig war. Bill Callahan, The Black Crowes, dann hier heißgeliebte Gorillaz, Damon Albarn, neues Album. James Blake, den ich ja sehr toll finde. Also alles Leute, die wissen, was sie tun und das seit Jahren auch so machen. Ich sag jetzt erstmal so, ein weiteres Album in ihrer langen Diskografie, wo ich jetzt nicht zwingend sagen würde, hört euch das Album 2026 an von diesen Künstlern. Also bringt mich jetzt nicht dazu, unbedingt von meinem Sofa mich zu erheben und vor Freude orgiastisch loszubrüllen, was ich ja sehr gerne oft bei guter das Musik mache, wo die Nachbarn dann immer auch denken, beim Fußball und so weiter.
Du bist ja hier genau. Straßenbekannt genau. Auch, ne?
Ja. Scheiße, ja. Die Leute, die da winken oder so. Wenn wir mal ein bisschen die Indie-Brille aufsetzen, vielleicht eine Band, die euch interessieren könnte. Vor allen Dingen Stefan wird vielleicht sie kennen. Die haben den seltsamen Namen My New Band Believe. Sagt euch das was?
Nein.
My New Band Believe. Okay. Es ist die neue Band von Cameron Picton.
Wer kennt ihn nicht?
Okay. Nee, frage ich. Ich kannte ihn nicht, aber ich denke, okay, Georgie Creep, der andere Name. War in der gleichen Band, aber wenn ich jetzt den Bandnamen sage und ihr sagt, kennt ihr nicht, dann muss ich mein Konzept neu aufsetzen. Black Midi.
Ach,
ja, genau. Black Midi haben wir ja hier gesprochen.
Ach was? Ja klar.
Schlagenheim.
Die haben drei Alben gemacht.
Genau,
ja.
Eben, haben sich dann aufgelöst. Die beiden waren die zwei Köpfe hinter der Band Black Midi. Und der George Greep, nicht Creep, sondern Greep, hat 24 ein erstes Soloalbum veröffentlicht, was ähnlich anstrengend ist wie Black Midi. Also ich fand die immer sehr anstrengend, aber super spannend. Also das ist so für die anderen, die den Namen noch nicht gehört haben, so New British Post-Punk, ne? Einer der
Noise Rock, ja.
Noise Rock, ja, genau. Und der Cameron Picton als Bassist und Sänger hat gesagt, ich mache das ganz anders. Er hat eine neue Band gegründet, wie gesagt, My New Band Believe, die viele sehr spannend finden. Ich würde mal sagen, es ist so eine Art Chamber Art Pop. Wir haben eine Mischung aus The Divine Comedy, wer sie kennt. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Linus und Thorsten sind große Fans von denen. Das ist sehr skurriler britischer Indie-Pop, sage ich mal so. Dann kann man vielleicht sogar ein bisschen Ecstasy English Settlement Mama so um die Ecke da reinmischen. Allerdings das Ganze ohne Schlagzeug. Also kaum Schlagzeug findet kaum statt. Also ihr hört schon etwas seltsame Mischung. Mich hat es nicht so abgeholt, aber für diejenigen, die immer auf der Suche sind, was nach was Interessantem, Spannendem, Indie, vielleicht mal reinhören. My New Band Believe. Zwei Alben, über die man hätte auch reden können oder bestimmt noch reden wird, die sind allerdings noch nicht erschienen. Das neue Stones-Album kommt nächste Woche. Bist du kein Stones-Fan?
Also von den frühen Sachen schon.
Ja, aber okay, wir wollen jetzt in Hackney Diamonds nicht. Aber auf jeden Fall, es wird nicht dazu reichen, dass wir sagen, das ist ein Album des Jahres, glaube ich schon. Aber ich wollte mal sagen, es wird kommen und ist bei mir auch schon bestellt.
Oh! Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Wer kennt die Cover? Also das ist auch noch nicht lange her. Ja. Wer kennt die Coverversion von Walk on the... Waiting for the Man von...
Velvet Underground?
Ja, aber von unserem Lieblingsgitarristen der Stones gesungen und gitarristisch begleitet. Tolle Version. Kannst du dir bei Bandcamp organisieren. Keith Richards mit seiner Band. Sensationell gute Version. Oh, okay. Und guter Gesang. Und ich habe erst mal gedacht, hä? Ist das Lou Reed? Musst du erst mal drauf kommen. Aber das ist ein kleiner Einschub.
Okay. Und das andere Album, auf das ich mich seit 5 Jahren freue, sie hat nämlich ihr letztes Album 2000 veröffentlicht. Über die haben wir auch schon mal gesprochen. Boy Genius, Stichwort, da fand ich ja sensationell. Das ist Phoebe Bridgers. Ihr neues Album ist jetzt angekündigt für Mitte August. Das heißt Lost Weekend. Freue ich mich sehr drauf, auch schon bestellt. Aber wie gesagt, die Alben sind noch nicht erschienen. Deswegen reden wir nicht drüber. Die Alben, über die ich reden möchte, sind insgesamt 3. Ich werde nur 2 vorstellen. Alle aus dem Indie-Bereich, also zumindest 2 davon. Ich liebe ja die Frauen. Und die Indie-Rock, Indie-Pop-Frauen sehr und finde die Musik sehr spannend. Eine von diesen Frauen hat ein neues Album veröffentlicht, was überall hochgelobt wird, ist ein Kritikerliebling. Das ist Trainer on the Island von Aldous Harding. Die Musik ist super, ist spannend. Also das neue Album, über das ich reden möchte, was mir noch besser gefallen hat, ist auch von einer Frau, Kalifornierin, Jessica Hoop. Und das Album heißt Long Wave Home. Jessica Hoop, ähnliches Metier wie Harding, auch eigenwillige Songwriterin. Er hat auch so eine Folk-DNA, die ich ganz toll finde. Verbindet das mit Experimental Music und Folk. Ist ein Jahr älter als du, Jahrgang 75, also immer noch knackig jung, aber schon ein bisschen älter, sag ich mal.
Wie schreibe ich die Frau mit für Vornamen?
Jessica, nicht Jessica, sondern Jessica, J-E-S-C-A.
Okay.
Hoop mit O-O-P. Und sie ist aufgefallen, Tom Waits hat sie entdeckt. Sie war Nanny bei den Kindern von Tom Waits und dann hat er gemerkt, die macht Musik und er hat sie in ihrer Jugend stark gefördert als Künstlerin. Sie gilt als Musician, nicht im Rampenlicht, aber beeinflusst viele andere Singer-Songwriterinnen. Es ist ihr siebtes Album, sie hat es selbst produziert und sie hat eine ganz tolle Idee gehabt. Sie ist mit dem Campingwagen quer durch England gefahren, hat Musiker getroffen, hat mit den Sessions gemacht, hat das aufgenommen und das Ganze dann in Manchester zusammengesetzt. Und diese kreative Freiheit hört man ganz fantastisch auf diesem Album. Die Songs wirken organisch, intim, aber auch verspielt. Und es klingt wirklich ganz fantastisch. Also ich habe es auf Vinyl, es klingt irre, irre gut. Hat vielleicht auch was mit meinem neuen Plattenspieler zu tun. Ich weiß nicht genau, aber jedenfalls das Album klingt fantastisch. Wir hören rein in dieses Album, was ich habe eben über die Harding gesprochen, absoluter Kritikerliebling. Dieses Album von Jessica Hoop taucht komischerweise in ersten Listen über das Halbjahr gar nicht auf, was wahrscheinlich wieder Jim recht geben würde, dass solche Listen eh nichts taugen. Wir hören den ersten Song aus dem Album Long Way Home, Love is Salvation. Liebe ist Erlösung, ne?
Yes.
Doors and windows from houses they tore down, the Dublin sink and the mantle, faucets and brackets and handles they throw out. There's still a glow in this old stove. We sleep under a tin roof, the rain on the tin is my favorite sound. We share this bed and this view, he built this room out of things that he found. Let's give a job to this old beam, there's not a roof this old beam can't hold.
Eher unbekannt, aber sehr interessant. Hat alles Mögliche drin gehabt. Folk, leichten Anflug von Psychedelic, Pop und eine interessante Verstrickung der einzelnen Liedteile und die Instrumentierung. Interessant, will gerne mehr hören.
Mhm, ja. Und knackig jung, wie du meintest.
Ja, ja.
Sehr schöne Stimme, ja. Sehr, sehr schön, auch schön gesungen, schön Sprache. Und diese Stimmung ist da, die du vorher meintest, mit dem Van fahren. Man merkt, es ist ein bisschen eine gewisse Intimität.
Ja, genau. Es ist auch kaum Schlagzeug, was stattfindet, hat man jetzt auch gehört. Eine, also mindestens die Hälfte der Songs sind großartige Songwriting. Also ganz große Kunst, darauf stehe ich ja. Ne? Ich teilweise akustisch, sehr melodiös. Also das ganze Album, wärmste Empfehlung. Jessica Hoop, Long Wave Home.
Vielen Dank.
Mein erster Anspieler.
So, jetzt, Stefan, jetzt bist du an der Reihe.
Ach, wir gehen hier so ein Ping-Pong. Okay, ja, sehr schön. Alle kennen Django Reinhardt. Das ist ja, das würde ich behaupten, es gibt vielleicht Leute, die ihn nicht kennen.
Ist Belgier gewesen, oder? Kein Franzose?
Django Reinhardt?
Ja.
Nein, der war Franzose auf jeden Fall.
Ist also, sicher?
Also vom Hintergrund sicherlich nicht, aber also auf jeden Fall glaube ich, ja, also ich glaube schon, dass er die französische Staatsgehörigkeit relativ früh bekommen hat. Aber eigentlich gibt es ein anderes Mitglied von dem Quartett du Hot Club de France. Und das ist ein Geigerspieler, ein Violinist. Und ich möchte heute ein bisschen was über Stefan Grappelli sagen. Das ist wirklich ein großartiger Künstler. Der hat viel mit Django Reinhardt gespielt bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, wo die in London waren. Grappelli war krank, konnte nicht zurückfahren nach Paris. Und auf jeden Fall ist Django Reinhardt zurück. Und dann, ab dann ist die so eine Art Zäsur hat da stattgefunden. Und Grappelli hat auch immer, Grappelli ist 1908 geboren, 1987 gestorben.
Also ich habe hier gerade die Daten von Django am Start.
Und ist er Belgier?
Der ist, ja, also der ist zwar in Belgien geboren, aber der gilt als Romani French Jazz Guitarist und Composer.
Okay, also
Jahrgang 1910 geboren und 53 dann in Frankreich verstorben.
Ja, also okay, ich wusste gar nicht, dass er doch Belgier war, also okay. Und und Grappelli hat später auch diese Legacy von Reinhardt, also die Musik, die er zusammen mit Reinhardt, Django Reinhardt gemacht, also mit Django gemacht hat, immer noch getragen, aber auch hat auch mit unfassbar viele anderen Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet. Der hat mit Pink Floyd gearbeitet, ist einfach ein, finde ich, ein als Jazz-Violinist ein absoluter Virtuos gewesen. Aber auch, gut, man könnte, es gibt ja unfassbar viele Veröffentlichungen, aber ich mag ihn auch sehr für seine Filmmusik. Er hat ein paar Stücke gemacht und hat Musik gemacht für einen Film, was in Frankreich damals 1974 für große Wellen, oder für was große Wellen geschlagen hat. Der Film heißt Les Valseuses mit Gérard Depardieu, Patrick Doer und Miu Miu. Und der Film heißt auf Deutsch Die Ausgebufften?
Die Ausgebufften. Das toller ist Titel wieder.
Weil der Französische heißt sowas wie Die Walzer-Tänzerinnen, Les Valseuses.
Da haben sie es doch voll getroffen wieder im Deutschen. Das hatte nichts damit zu tun.
Und das ist, kennt ihr den Film? Es ist ein sehr kontroverser Film. Ein Film, was sehr, wirklich sehr viel, für sehr viel Stress und Ärger gesorgt hat. Ist ein bisschen so ein, wie gesagt, das ist nach Mai 68 hat was mit eine Generationenbruch innerhalb von Frankreich, aber woanders auch in Europa, sag ich mal, Westeuropa zumindest. Und eine Generation, die ein gewisses Idealismus hat, eine gewisse Beziehung zu Sexualität hat. Und dieser Film ist provokant in dem, was in dem Film passiert, aber auch es ist, nimmt auch keine klare Seite. Das passieren, das geht um einen Roadtrip von zwei jungen Männern, die einfach Sex haben und viele Sachen passieren da und es wird nicht wirklich verurteilt. Viele Sachen passieren einfach. Es geht ein bisschen um ein cinematografisches Experiment mit Improvisation. Das ist ein sehr spannender Film tatsächlich. Mhm. Und wirklich großartige Schauspieler. Gérard Depardieu war wirklich auch zu Beginn seiner Karriere ein unfassbar guter Schauspieler. Und genau, davon hat Stefan Grappelli den Soundtrack gemacht. Und ich finde den Soundtrack gut. Es gibt ein bisschen, man erkennt ein bisschen diese Jazz, diese Jazz Manouche, wie man das nennt, ein bisschen diese Django-Style, aber auch mit doch seine eigene Signatur auch da drin. Und wir hören einfach eine Minute in diesem Soundtrack.
sehr atmosphärisch. Was wäre jetzt gekommen? Saxophon oder?
Geige.
Geige, okay. Also sprich, Grappelli hätte jetzt gespielt. Sehr atmosphärisch und ein Beleg wieder, wie viele musikalische Schätze auch in Filmmusiken verborgen liegen. Jetzt würde mich interessieren, welche Szene mit der Musik begleitet war.
Das ist das Titelthema. Das ist das Titel, genau.
Okay, ja, okay, ja. Alles klar.
Und das ist diese. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Film, weil der Film bewegt immer durch eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Nonchalance, würde man auf Französisch sagen, so eine gewisse Sorglosigkeit.
Ja. Ja.
Und man lässt sich treiben irgendwie. Mit viel Überraschungen und nicht nur das, also wirklich ein Film, was auch viel produziert ist, ist wirklich erst ab 18, also FSK 18.
Wegen der vielen Gewaltszenen.
Ja, und wirklich.
Nein, das war jetzt ein Scherz.
Nee, es ist, weiß nicht, ich dachte vielleicht, ihr hättet, also es ist ein sehr, also das ist ein Kultfilm in Frankreich, der nicht nur ein Kultfilm ist, weil er provokant ist oder weil es
also er hat Freiheiten aufgezeigt sozusagen.
Ja, aber auch nicht nur in Form von Gewalt tatsächlich auch.
Okay.
Und bestimmte Grenzen, die für die damalige Zeit trotz Mai 68 auch noch nicht ganz üblich waren und ja, irgendwie ja, stellt viel in Frage, sowohl diese Generationswechsel, was passieren musste, aber gleichzeitig reflektiert viel über diese Generation und bringt, und wie gesagt, und das kombiniert mit wirklich sehr gute SchauspielerInnen und das ist von Bertrand Blier, der Film, also das ist ein unfassbar gute, also eigentlich seine erste große Filmen und auch ein mutiger Film für die Zeit und
erfolgreich?
Ja, 3 Millionen damals Besucher für 74 und als ein der wirklich, also für Patrick Dauer, also der Schauspieler, der sich ein paar Jahre später das Leben genommen hat, ein seiner größten Erfolg, auch für Depardieu tatsächlich. Also Patrick Dauer ist mit dem Film und Miu Miu auch, Miu Miu ist auch, das sind alle Bühnennamen, aber ist mit dem Film auch berühmt geworden.
Okay. Hier übrigens schöner Akustikbass.
Ja.
Und eigentlich sehr schön aufgenommen und dann mussten wir ausblenden, als dann der Meister selber zur Tat geschritten hätte.
Also, ein Moment, das sind der Django Reinhardt ist doch Gitarrist, ne?
War gewesen.
Genau, aber das. Also der Grappelli ist Geiger.
Ja.
Okay, das war mir nicht mehr so klar. Ich dachte, das wären beides Gitarristen gewesen. Genau. Hast mich sehr neugierig gemacht. Ich kenne den, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film je gesehen habe. Ich werde gucken, ob ich ihn hier irgendwo finden kann.
Findest du bestimmt, ja.
Ja, finde ich sehr spannend. Und das, was du über den Film erzählt hast, passt jetzt nicht zwingend zu dieser Musik, die du vorgespielt hast, weil die ja sehr sympathisch und lieb klang. Aber das macht die Neugierde auf den Film noch größer, muss ich sagen. Ja,
das ist. Also das ist ein relativ langer Film und das ist keine Aneinanderreihung von Gewalttaten oder so. Es gibt bestimmte Szenen, die entstehen so und auch keine, ich spreche nicht von extrem krass Brutalität, aber mehr von bestimmte Grenzen, die man sonst nicht in der Zeit überschritten hat.
Tabubrüche.
Genau, okay. Homosexualität, auch teilweise Vergewaltigung, es geht auch um den Umgang mit Frauen, das kombiniert mit einer gewissen Form von Idealismus. Mhm. Also das ist für die heutige Zeit kein krass brutaler Film. Er ist brutal in dem die Sachen einfach entstehen und wieder vergessen werden, würde ich sagen.
Okay, vielen Dank. Willst du noch was sagen?
Nein, das wäre, aber also es lohnt sich halt. Also Grappelli hat eine unfassbar lange Diskografie und nicht nur die Stücke mit Django, sondern auch viel eigene Stücke, viele Stücke mit, wie gesagt, unzähligen Musiker und Musikerinnen und genau. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören.
Gut, dann komme ich zum nächsten Stück, nämlich meinem zweiten und letzten Titel für diese Folge. Es ist eine Coverversion und eine für mich sehr gelungene, und zwar von einer Kings-Song-Kreation von 1965, die enthalten war auf dem Album Controversy. mit eines der bekanntesten Alben von den Kings, die ja eine ziemlich harte Produktivität ganz am Anfang hatten und da diverse Alben, auch 65 im Übrigen, rausgebracht haben. Und eine Band, die eine ganze Latte an tollen Songs kreiert hat, bis sie dann später auch noch viele psychedelische und auch sehr eigenwillige Songkonstrukte entwickelt haben. Davis ist einer der großen Namen der englischen Musikgeschichte, würde ich sagen. Also wie auch immer, das Lied Till the End of the Day, jetzt ist die Frage, kennst du es, Stefan? Das ist ein ganz bekannter Titel, den man seit den 65, hunderte, also ganz oft hören konnte, als einen klassischen Track aus der Zeit. Raul?
Ich kenne ihn, ja.
So, und wir hören jetzt eine Coverversion der Band Fuzz. Also F-U-Z-Z geschrieben. Das ist eine Rockband, die in San Francisco gegründet wurde 2011. Und sie besteht aus Charles Muthart an den Vocals und an der Gitarre. Ty Segall, eine super schillernde...
Ty Segall, ja, den kenne ich. Ja, das ist auch ein Solokünstler.
Ja, genau. Mhm. Eine schillernde Independent-Größe mit allen möglichen Musik-Output.
Komplett durchgeführt.
Vocals und Drums und Chad Ubovitch an den Vocals und der Bassgitarre. Und wir hören mal rein und dann erzähle ich noch ein bisschen drüber. Eine Infusion hier.
Wahnsinn, ja. Also ordentlich Power und ich kenne das Original nicht. Ihr kennt alle das Original.
Ja.
Aber mir das ja, also wirklich volle Dröhnung und ja, und ich finde dieses Stück immer ganz gut, wenn diese Energie haben und diese Gitarre, die da einfach reingrätscht, wo man denkt, es ist halb improvisiert oder das ist so, und es ist unfassbar gut. Also, aber geht ordentlich nach vorne und ordentlich Sound in der Geschichte.
Also man erkennt, das ist ja immer das Verblüffende bei den Kings, die Kings-DNA an dem Song. Also das ist zwar jetzt 100 Jahre später aufgenommen, aber der ursprüngliche Kings-Song ist deutlich zu erkennen. Und die Kings haben ja so quasi den Rock mit losgetreten mit You Really Got Me damals. Und Till the End of the Day ist genau aus diesem Zeitraum 65, sagtest du, wo die so genauso hart geklungen haben. Die wurden später sehr viel softer und weicher, deswegen so Britpop-Bands wie Blur haben sich ja sehr viel später auf die Kings in ihrer späten 60er-Jahre-Phase drauf bezogen. Und was die daraus machen, und auch ein Ty Segall, der ja ein super spannender Typ ist, ist natürlich irre. Ne? Das, also einmal durch die Waschmaschine gedreht, aber geniale Version, wirklich. Ich bin beeindruckt, ja, was du immer wieder verschätzt mitbringst.
Also Trio, muss man einfach sagen, die Gruppe Fast hat einige LPs rausgebracht. Es gab jetzt zuletzt eine Doppel-LP mit den Outtakes und Single-Versionen. Da gehört dieses Stück zu, was ursprünglich erschienen ist auf einer Single. Und zwar 2014 auf dem Famous Class Label. Und das war, glaube ich, eine Split-Single, wie auch immer, wo sie mit einer anderen Band gespielt haben. Also der Charles Muthart macht gute eigene Platten auch. Ty Segall macht eine ganze Latte an Sachen. Er hat schon 14 Soloalben, veröffentlicht, ist in den Bands Fuzz, den Traditional Fools, wo ich ein absolutes Lieblingsstück habe, was trashiger Garagenfunk ist, irgendwann spiele ich es raus. Die Epsilons, Party Falls, Sick Alps, The Perverts und die Ty Siegel Band. Und insgesamt ist das Schöne an diesen Geschichten hier, das ist wie eine ja, ein bisschen Stoner-Band, die aber nicht im ruhigen fischt, sondern eher ein bisschen Groove reinbringt und schneller spielt. Und das hier hat ordentlich Kick, dass sie diese Version jetzt hier gespielt haben von einem Stück, was ich ohnehin Weltklasse finde und schon immer Weltklasse fand. Das ist toll. Auch die Kings-Version hat für damals, das ist ja 65 rausgekommen und You Really Got Me 64 schon, das ist schon enorm gewesen. Das war den Who ebenbürtig und hatte immer fast mehr Kraft als das, was die Stones damals gemacht haben. Denn die waren ja eher hatten immer einen sehr amerikanischen Rock'n'Roll-Einfluss, der bluesiger war, würde ich fast sagen. Und aber das ist hier nur zu empfehlen. Fuzz, F-U-Z-Z, Till the End of the Day oder alles, was man sonst von denen kriegen kann, hörenswert.
Spannend. Also diesen Ty Siegel, jetzt weiß ich endlich auch, wie man den ausspricht.
Also ich kann es dir auch nicht hundertprozentig sagen.
Ich kenne ihn aber wahrscheinlich, stimmt. Ich kenne den als einer der durchgeknalltesten Indie-Rocker der letzten 15 Jahre. Der macht jedes Jahr, glaube ich, mindestens 3 Alben. Also Fuzz ist ein Nebenprojekt von ihm. Ja. Oder ist der da? Also das bin ich total verblüfft. Die kenne ich nämlich gar nicht. Aber sehr spannend, ja. Wow. Jetzt komme ich dran, oder?
Du bist jetzt wieder dran.
Bin ich wieder dran, okay. Mein zweites Album, was ich vorspielen will, ist, ist Ende Mai erschienen, ist viel drüber gesprochen worden. Ich habe es mit Abstand am meisten gehört dieses Jahr bisher. Und Stefan, Achtung, es geht tatsächlich um Paul McCartney. Es ist das Paul McCartney-Album The Boys of Dungeon Lane. Sein 18. Soloalbum, also kommt immer auf die Zählweise an. Man kann auch sagen, sein 30. je nachdem, wie man zählt. Aber ob man die Wings-Alben zum Beispiel nicht mit reinnimmt oder doch. Also ich habe sie jetzt nicht reingenommen. Es hat Gastauftritte von Ringo Starr und Chrissy Hynde. Also gerade der Song mit Ringo Starr, wo die beiden singen, das ist wirklich geht ans Herz als Beatles-Fan. Das kommen mir jedes Mal in die Tränen. Co-produziert das Ganze von Andrew Watts. Und ich glaube, wir haben in diesem Podcast noch nie über ihn gesprochen. Ne? Andrew Watts, das ist im Moment eine ganz große Nummer. Ich kannte ihn bis vor kurzem auch noch nicht. Er ist Mitte 30. Er hat sich innerhalb weniger Jahre von einem Songwriter zu einem Produzenten für so Popstars wie Justin Bieber, Post Malone, Miley Cyrus, Dua Lipa, Selena Gomez, wir kennen sie alle.
Ich habe ein bisschen Angst.
Genau. Und hat sich dann aber danach zu einem Produzenten von Classic-Rock-Legenden gemausert. 2021 hat er den Grammy für den Producer of the Year gewonnen, aber das beeindruckt ja uns eigentlich hier nicht. Ne? Ja, und den Ruf, den er jetzt hat, ist eben dadurch entstanden, dass er in den letzten 4-5 Jahren eins der letzten Alben von Ozzy Osbourne produziert hat. Iggy Pop hat er gemacht. Er hat das letzte Pearl Jam Album Dark Matter, da haben, glaube ich, keiner von uns richtig reingehört. Ne? Pearl Jam hat uns eigentlich nicht so richtig interessiert. Und dadurch habe ich zum ersten Mal von ihm gehört, haben wir gerade drüber gesprochen, Hackney Diamonds von den Stones, 2023 produziert, zumindest in Teilen. Und was man über dieses Album sagt, man kann ganz bestimmt geteilter Meinung sein. Ich weiß bis heute noch nicht genau, wie ich dieses Album finde, aber es ist auf jeden Fall nicht ihr Schlechtestes, sagen wir es mal so. Und seitdem ist dieser Name Andrew Watts auf der globalen Musikerliste irgendwie drauf. Und er ist derjenige, der dieses Album von Paul McCartney produziert hat und das Speaking in Tongues Rolling Stones Album, was bald rauskommt, hat er auch produziert.
Oh.
Also im Moment wird er hochgegangen und Paul McCartney hat ihn auch den Stones empfohlen. Arbeitet mal mit dem. Also, okay. Aber zurück zu Dungeon Lane. Er spielt fast alle Instrumente selbst.
Wie alt ist er jetzt?
Der ist 83. Der ist jetzt 84 geworden.
Unfassbar.
Wahnsinn. Es ist sein persönlichstes Album bisher. Er kehrt zu seiner Kindheit zurück nach Liverpool, redet über seine Eltern. Alles Pre-Beatles. erzählt über Abenteuer, die er mit dem jungen George Harrison und John Lennon erlebt hat, also bevor sie die Beatles wurden. Die Produktion von Andrew Watt ist sehr, sehr okay, also alles sehr modern, sehr fett produziert. Und er macht nicht den Fehler auf dem Album, der bei dem Vorgängeralbum, was 2000 erschienen ist, sein Corona-Album, das hieß Paul McCartney 3, da klang die Stimme schon teilweise sehr brüchig. Also schwierig zuzuhören. Das haben sie diesmal super hingekriegt. Das Album finde ich toll.
Also Autotune am Start.
Du und dein Autotune. Ja,
sorry.
Ich habe dann das zum Anlass genommen, mir die ganzen Solo-Alben von Paul McCartney nochmal so grob anzutun. Und ich stelle mich hier hin und sage, das ist einer der besten Album, die er in den letzten 45 Jahren gemacht hat. Wirklich. Ich halte es für ein ganz starkes Album. Und dann ist mir auch nochmal aufgefallen, dass die Alben, die er alle jetzt in diesem Jahrhundert gemacht hat, in den letzten 26 Jahren, das waren so 4, 5 Jahre, die sind alle überraschend verblüffend gut. Im Unterschied zu dem, was er in den 90ern und 80ern, da war ja teilweise noch der süßliche Paul, das hat er wirklich in den letzten 20 Jahren verblüffend. Und er wird ja nicht jünger, er wird ja eher älter. Okay, ich habe lang gequasselt. Wir hören aus dem Stück, ja, ich hoffe, ich kann euch damit überraschen, aus dem Album das Stück Never Know. Mal sehen, was er dazu sagt. I want to feel your touch, the things that you do have always meant so much to me. I want some love and peace, we need it right now. Your wonders never cease to be.
Jetzt wird es schwierig. Also für mich ja immer eine faszinierende Persönlichkeit geblieben, weil er immer frisch und jung wirkte, immer auch viele junge Künstler mit eingebunden hat, sich immer auf der Höhe der Zeit mit Produzenten offensichtlich umgibt. Aber da, musikalisch will ich jetzt nicht anecken, aber das ist nicht mehr meins.
Oh,
nein,
was?
Überhaupt nicht. Das ist für mich
echt
sehr oldschool.
Aber gut, okay, ja.
Also sorry. Also.
Ja, ja. Mir hat es gut gefallen. Mhm. Also auch diese Vocal-Arbeit hat mir
gut
gefallen.
Die Vocal-Arbeit, ja, genau. Ja.
Und tatsächlich auch in Erinnerung nochmal, da sind Flöte, die da mitspielen. Und ich glaube, das sind, da ist Mellotron, also mit diesen Flöten... Sound.
Genau, es ist ein bisschen psychedelic.
Naja, gut, aber diese Mellotron hat in der Geschichte von den Beatles und von Paul McCartney eine lange Geschichte,
weil
mit diesem Sound, wie heißt das, Strawberry Field,
ja,
das,
genau,
sowas. Auch, ja. Da haben die den Mellotron mit Flöten zum ersten Mal. Das, genau, also mir hat das gut gefallen, tatsächlich.
Und, ja, was sagt ihr zu der Stimme? Klingt doch ganz in Ordnung, oder?
Ich meine, der Typ ist ohnehin ein Phänomen, wenn du den erlebst, schnallt sich dann den Bass um, dann denkst du, okay, also das musst du auch erstmal schaffen im Alter. Aber wie gesagt, rein musikalisch war das jetzt für mich, ich war jetzt voller Erwartungen, weil du gesagt hast, das ist jetzt hier richtig.
Ja, ja.
Mich hat das nicht erreicht, leider.
Ja, ja. Ich bin verblüfft über dieses Album, dass der natürlich, dass man, wenn man so ein Album hört, denkt, Alter und die Bedeutung und so, und dass das ein bisschen den neutralen Blick auf die wahre Qualität des Albums etwas verstellt, kann gut sein. Da bin ich offensichtlich nicht. Ich war eher skeptisch, ich war total positiv überrascht, aber dass das nicht alle mitnimmt und ihr wahrscheinlich recht habt, also zumindest du, Jim, kann ich aber auch verstehen.
Aber wie gesagt, meine Meinung ist ja jetzt nicht maßgeblich. Für die Leute, die das gut finden, das ist doch wunderbar, wenn er das schafft, die Leute weiter zu binden. Und ich meine, du bist ein großer Beatles-Fan. Wenn dich das anspricht, ist doch wunderbar. Ich bin, wenn man so will, auch ein Beatles-Fan, aber bei mir waren... ja, wie wir ja schon mehrfach gehört haben, vor allen Dingen die frühen Beatles toll. Die haben auch später noch super Songs gemacht. Mhm. Und das Solowerk von McCartney habe ich eigentlich nur durch dich hier kennengelernt. Damit habe ich mich nie beschäftigt.
Oh, okay, alles klar. Oh! nicht gehört.
Haben wir eine?
Ja, wir haben eine.
Eine Auffälligkeit der Woche.
Ja.
Was ist denn gerne ein Jingle eigentlich? Oh, ja, okay, ich bin gespannt.
Ja, wir haben, es passt an dieser Stelle ganz hervorragend. Es ist eine Sache, eine eigene Sache. Es ist hochemotional. Das heißt, wenn ich jetzt in Tränen ausbreche, könnt ihr gerne
Wir übernehmen sofort.
Und zwar, es geht darum, dass ich ein neues Projekt plane für nächstes Jahr. Irgendwann in einem Jahr plus, ja. Und zwar möchte ich einen Beatles-Podcast starten, und zwar einen Fan-Beatles-Podcast mit viel Beatles-Nerd-Talk. Also nicht mit jemandem, der sagt, ich mag nur die frühen Beatles. Oder toll wäre, wenn das jemand, und ich suche einen Co-Host, ja, jemand, der das mitmacht, der perfekterweise Bock hat, mit mir was zu machen, der perfekterweise Beatles-Fan ist und der perfekterweise im, ich sag mal, im Großraum Köln, Bonn, Rheinland wohnt, sodass man sich immer treffen kann, in die Augen schauen kann, anfassen kann, berühren kann, um dann gemeinsam.
Das ist immer besser.
Ich habe auch ein mobiles Studio, was ich mitnehmen kann, das wissen wir. Ich könnte auch irgendwo hinkommen, um Sachen aufzunehmen. Also wenn jemand, der vielleicht auch Fan unseres Podcasts, Bock hat und sagt, oh, das könnte ich mir vorstellen, gerne melden über unsere internen Kanäle. Wir haben ja Facebook, Instagram. E-Mail-Adresse ist in jenen Shownotes verlinkt. Dann schreibt uns Fax, ja, schreibt uns gerne mal an.
Du suchst aber jemanden, der auch Input mit beisteuert.
Ja, ein Co-Host, ja, jemand, der zusammen das macht. Und zwar als sehr offenes Podcast, in dem man jedes Mal mit einem komplett anderen, also wir gehen nicht strikt die Jahre oder die alten, wie das jeder andere Podcast macht, durch, sondern wir sind sehr offen aufgestellt und dass man das vielleicht einmal oder zweimal im Monat macht. Mhm. Also das soll jetzt nicht so ein Stress sein wie das, was wir hier machen jede Woche. Das ist so der Grundansatz. Konzept habe ich ausgearbeitet und ich würde mich gerne mal mit jemandem auf einen Kaffee oder eine Pizza treffen, um das dann zu erklären. Wer Bock hat, gerne melden. Ansonsten mache ich den Aufruf vielleicht noch mal in einem halben Jahr.
Okay, auf jeden Fall viel Erfolg und viel
Dankeschön.
Glück. Okay. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind, glaube ich, soweit. Die Sendung geht zu Ende. Ne, ich hätte schon meine zwei Kim Gordon.
Meine Güte, ich bin völlig verblüfft.
Ihr hattet gewechselt.
Ja, ich bin verblüfft. Okay.
Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war's für heute, für diese schönen Sechser-Nummer, sag ich mal. Wir hoffen, dass es euch so gut gefallen hat, wie es uns auch gefallen hat. Also ich fand es heute sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben auch was über das Jahr oder das erste halbe Jahr 2026, war ein wichtiges Update bekommen.
Mein New Band Belief, hört mal da rein. Vielleicht findet ihr das besser als ich.
Was Rockiges und was ein bisschen Klassischeres. Ich denke, das lohnt sich nochmal reinzuhören in den Stücken und den Künstler und Künstlerinnen, die wir heute vorgestellt haben. Allen einen guten Start oder ein gutes Wochenende, guten Start in der Woche, was auch immer. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Tschüss.
Tschüss, bye bye.
Adios.
Adios.
Wie heißt das nochmal? Luftballons 99?